Deutschlandfunk, Kultur heute.
Jetzt ist die Zeit, die Demokratie zu feiern und die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Das sagt, das will eine Kunstaktion in Sachsen. Und die nennt sich Hashtag Mach dein Kreuz. Künstler David Schnell.
Demokratie muss man feiern. Demokratie ist ja eine schöne Sache. Und die müssen wir irgendwie erhalten.
Schöner wählen in Sachsen. Dazu können Vorschläge auch für die Umbenennung und Umgestaltung der Wahlurne eingereicht werden. Mehr über diese künstlerische Aktion hier an dritter Stelle. Zur Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Seit sie 1989 mit ihrem Buch Lust, dem gescheiterten Versuch eines feministischen Pornos, für Aufsehen sorgte, da steht die spätere Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek für angriffslustige, für expressive, für poetische Texte über entmenschlichende Vorgänge. Eine Dramatikerin, die sprachlich offensiv die Verhältnisse in ihren Stücken zerlegt. Die Münchner Kammerspiele haben gestern die Uraufführung eines neuen Werks herausgebracht, das mit dem bisherigen bricht und das vielleicht persönlichste Stück ist. Es heißt Asche und handelt von der Angst vor dem Hinfälligwerden, vom Zerfall, von Verlust, von Verbrennen und Verlöschen. Vor 2 Jahren starb Elfriede Jelineks Ehemann Gottfried Hüngsberg. Ein Stück also über das Ende, das Persönliche, aber auch das Zivilisatorische. Falk Richter hat es inszeniert und gesehen hat es für uns Sven Rickleffs.
Ich traue mich nicht, seinen Namen zu sagen. Sonst kommt er womöglich und stirbt noch einmal. Also nur für mich alleine. Weil ja auch sonst jeder nur für sich alleine stirbt. Ja,
den Genuss will man nicht teilen.
Jeder stirbt für sich allein.
Man merkt diesem Sprachstrom an, dass er diesmal vor allem und zunächst durch die Trauer geflossen ist. Denn auch wenn Elfriede Jelinek noch nie eine Quelle leichter Heiterkeit war, so scheint doch ihre sarkastisch-analytische Weltsicht nun bei diesem Stück mit dem ultimativ geschwärzten Titel Asche wie zutiefst erschüttert zu sein durch den persönlichen Verlust des Lebensmenschen. Jeder Halt scheint verloren und zugleich rückt die eigene Vergänglichkeit in den Blick, der die Autorin allerdings schon wieder mit dem ihr eigenen Humor begegnen kann.
Ich suche meine Körperteile, die waren doch früher noch woanders.
Na schön, dafür hat sich mein ganzer Körper, hat sich mein Antlitz zusammengefaltet, damit es leichter in den Sarg hineingeht.
Doch Elfriede Jelinek wäre nicht Elfriede Jelinek, würde sie beim persönlichen Schicksal Halt machen. Und so meandert sie immer wieder von der kleinen in die große Welt, springt mit der ihr eigenen Sprachakrobatik vom persönlichen Abschied hoch hinauf in den Mythos, zu Weltenanfang und Weltenende, zu Platon und Hesiod und vor allem zum Abschied von der Erde, deren Natur das Geschwür Mensch inzwischen ja so gänzlich zerstört haben soll. Denn das ist das große Thema dieses Stückes, ein unmittelbar bevorstehender Weltenbrand, mit dem sich dieser Planet unserer entledigen wird.
Vom Boden her wird ein Sturm die Erde aufwühlen. Der Sonnenkreis wird sich bücken vor uns. Der Himmel wird vom Brennen erglühen. Dem Wald wird es die Haare von den Ästen reißen. Und auch der Vogel wird weinen, wenn er das leere Nest sieht.
In seiner Uraufführungsinszenierung an den Münchner Kammerspielen hat Regisseur Falk Richter merklich versucht, für Elfriede Jelineks apokalyptische Sprachbilder, für ihren welthaltigen, aber auch bildungsbombastischen Textcluster eine adäquate Bilderwelt zu finden. Und so hat er sich von der Bühnenbildnerin Katrin Hoffmann einen ebenso apokalyptischen Raum schaffen lassen, der von einem Haufen verbrannter Erde dominiert wird. Dahinter wabern auf einem Rundhorizont immer wieder videotechnisch hochgetaktete Horrorszenarien auf, die etwa Kriegsszenen, Müllberge, Plastikmeere oder auch Scharen von kreisenden Todesvögeln verschneiden und dabei an Eindeutigkeit nicht zu überbieten sind. Zugleich kann auch der Erdhügel noch wahlweise Rauch speien oder feuerrot leuchten, während der Bühnenraum selbst langsam mit Plastikmüll gefüllt wird. Und spätestens, wenn dazu auch noch der geradezu pompös eindeutige Soundtrack aufbrandet, spätestens dann wohl hat auch der Letzte verstanden. Musik. Wie so oft in den Inszenierungen von Falk Richter hat man das Gefühl, dass der Regisseur eher dem groben Holzhammer als der feinen Stimmgabel vertraut. Dabei hat er für diese Uraufführung von Asche eigentlich ein grandioses sechsköpfiges Ensemble zur Verfügung. Darunter Katharina Bach etwa, die noch jede von der Autorin in ihre Sprache hineingedrehte Doppelhelix in ihren Körper übersetzen kann. Oder Thomas Schmauser, dem der schwierige Text wie selbstverständlich aus seiner scheu auf die Bühne getupften Gestalt fährt. Sie und die anderen gewinnen Jelineks ebenso apokalyptisch aufschäumendem wie trostlosem Abgesang nicht nur wie im Vorübergehen immer wieder kurz entstehende und wieder verschwindende Figuren ab, sondern schaffen dem Text auch in manchen Momenten doch noch jene Stille, die er eigentlich gebraucht hätte. Trotzdem verlässt man Asche mit dem Gefühl, auf unangebrachte Weise überwältigt worden zu sein.
Sagt Sven Rickleffs über Elfriede Jelineks neues Stück in der Regie von Falk Richter an den Münchner Kammerspielen. Meistens, und damit kommen wir zur bildenden Kunst, sind es große, raumgreifende Installationen aus Federn oder Stoffen, die von Stangen oder Motoren bewegt werden, sich im Raum dann zu schönen Mischwesen aus Natur und Technik verwandeln. Oder Kochplatten an Wänden, die wie Turntables von Plattenspielern aussehen, aneinandergereiht in Mannschaftsaufstellung, ihre Bedeutung verlieren, nicht zum Kochen mehr geeignet sind, vielleicht aber noch zum Erhitzen oder Fiebern taugen. Das Münchner Haus der Kunst zeigt anlässlich des 80. Geburtstages von Rebecca Horn eine Retrospektive der deutschen Künstlerin. Zu sehen sind Rauminstallationen, kinetische Objekte, Zeichnungen, Texte und die werden choreografiert, geradezu tänzerisch im Raum. Körper beeinflussen Technik und umgekehrt. Gesehen hat das Barbara Bogen.
Am Anfang in den 70ern schuf sie diese inzwischen legendär gewordenen filmischen Performances, in denen Rebecca Horn halbnackt mit einem riesigen Horn auf dem Kopf innervierend langsam über lichtdurchflutete Wege oder durch Maisfelder schritt. Eine Reminiszenz an Strömungen wie Dada und den Surrealismus. Vor allem aber das Zelebrieren der Erweiterung des Körpers, das dieses putzig-dämonische Einhorn symbolisierte und zudem wegen der Übereinstimmung des Wortes mit dem Namen der Künstlerin Fortschreibung von Identität. Diese Berührungen von modernem Menschen und Mythos, von Mensch und Maschine, auch die prothetische Erweiterung des Körpers, bleiben die Themen von Rebecca Horn durch die Jahrzehnte, neben der magischen Frage, ob nicht den Dingen selbst vielleicht etwas Beseeltes innewohnt. Gleich im ersten Raum der Ausstellung findet man sich einem ebenso filigranen wie monströsen Etwas mit zwei Greifarmen gegenüber, an deren Ende wiederum kleine, metallische, hübsch funkelnde Hörner angebracht sind. Der Kuss des Rhinoceros heißt die Arbeit aus dem Jahr 1989, eine Konstruktion aus Stahl und Aluminium. Von einem Motor bewegt, dennoch wie geleitet von unsichtbarer Hand, schwingen die beiden halbkreisförmigen Arme in zeitlichen Abständen einander gemächlich entgegen, bilden so einen vertikalen Kreis. Bei ihrer Berührung, dem vermeintlichen Kuss, entsteht eine Art Kurzschluss, ein mechanischer, nicht gefahrenloser Liebestanz. Auf nicht weniger als 2000 Quadratmetern und in 12 Einzelräumen folgt das Haus der Kunst in München dem facettenreichen Werk der Bildhauerin, Aktionskünstlerin, Filmemacherin Rebecca Horn und setzt dabei einen bestimmten Fokus, sagt Kuratorin Jana Baumann.
Das 6 Jahrzehnte umfassende Lebenswerk von Rebecca Horn im Rückblick zeigt doch nochmal, wie wichtig ihr das Performative, das Choreografische ist. Das lässt sich ablesen in bereits den frühesten Performances, aber auch ihrem ersten Film, wo offensichtlich ist, dass vieles vom Tanz kommt und interessanterweise in den 1980er Jahren dann die bewegten Skulpturen einsetzen, die einfach diese Rhythmen aus dem Tanz wieder aufgreifen, diese Wiederholungen, die auch an industrielle Prozesse und Aufspaltungen von Produktion erinnern.
Beinahe lyrisch und doch eine ihrer offenkundig politischsten Arbeiten ist die schwebende, raumhohe Installation aus simplen, hölzernen Leitern, an denen stumm Violinen baumeln, als seien sie tote, ehemals lebendige Wesen. Nur zuweilen spielen sie, motorisch bewegt, kurz auf, produzieren disharmonische Klänge. Diesen Turm der Namenlosen widmete Rebecca Horn im Jahr 1994 den Opfern der Kriege auf dem Balkan. Dann wieder platziert sie säuberlich geordnet große Straußenfedern in einer Art Kindersarg oder schafft zarte Schmetterlinge, die von einer um sich kreisenden Sense bedroht scheinen. Vielen ihrer Werke, oft ungeachtet ihrer raumgreifenden Dimension, wohnt etwas Bedrohtes inne. Zugleich scheinen die Objekte selbst eine sprachlose Bedrohung auszusenden. Etwa der aus dem Jahr 2004 stammende, am Boden liegende, aus beweglichen Schichten bestehende Rundspiegel, in den man blickt. Beugt man sich über ihn, erkennt man einen zweiten Spiegelraum über sich. Die beiden miteinander im Dialog stehenden Objekte ziehen die Blicke hinauf und zugleich hinab, als stürzte der Körper in die Tiefe wie in ein magisches Gewässer, einen See. Die Perspektiven verschwimmen, Wirklichkeiten werden unzuverlässig. Es ist wohl nahezu unmöglich, das vielfältig reiche, zugleich minimalistische und enigmatische Werk von Rebecca Horn völlig zu durchdringen, bei dem nicht zuletzt auch deutlich wird, dass sie schon früh in ihrer transmedialen künstlerischen Arbeit Diskurse vorwegnahm, die erst gegenwärtig Aktualität gewinnen.
Für uns ist es auch sehr interessant, weil auch vielfach die Frage aufkommt, inwiefern sie eben einem Feminismus nicht zuzuordnen ist. Ich glaube aber, dass sie sich da vielleicht von früheren Formen feministischen Denkens ja distanziert, eben der Gegensätzlichkeit von Mann und Frau, aber vielleicht vielmehr eben über das Zweigeschlechtliche hinausgeht. Und ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges, was heute erst vielleicht in dem Werk lesbar und greifbar ist.
Die große Retrospektive im Münchner Haus der Kunst ist eine selten wunderbare, von Poesie und Gegenwärtigkeit durchdrungene Ausstellung, die lange nachwirkt, die zugleich aber auch vibriert mit einem unterschwelligen, morbiden Nachhall, als sei dies hier ein wissender Abgesang auf das Zeitalter des Menschen.
Sagt Barbara Bogen über Rebecca Horns Ausstellung im Haus der Kunst in München. Wählen gehen für eine starke Demokratie. Der Deutsche Bibliotheksverband ruft im Wahljahr 2024 dazu auf, demokratisch wählen zu gehen. Denn die Kommunal-Europawahlen sind am 9. Juli und die Juni- und die Landtagswahl in Sachsen ist am 1. September. Gemeinsam mit über 140 Initiativen, Museen, Einrichtungen aus Sachsen will die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst vor allem Wähler und Wählerinnen im ländlichen Raum an die Wahlurnen locken. Sächsische Künstlerinnen und Künstler aus dem Umfeld der Hochschule haben dafür Plakatmotive gespendet. Hashtag Mach dein Kreuz heißt die Kunstaktion für mehr Wahlbeteiligung in Sachsen. Norbert Biski und andere Künstler sind dabei und auch David Schnell. Er gestaltete 2009 in Leipzig das sogenannte Friedensfenster der Thomaskirche. Über die Kunstaktion zur Förderung der Wahlbeteiligung habe ich mit ihm gesprochen. Die Idee zu Hashtag Mach dein Kreuz stammt von Kompliz. Wer und was, bitteschön, ist das?
Kompliz ist eine Initiative von Künstlerinnen und Kulturschaffenden hier in Sachsen, deren Ziel es ist, Institutionen, Initiativen, Vereine, engagierte Einzelpersonen, die sich für Demokratie in Sachsen einsetzen, miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen.
Ihre Plakate, die Sie zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Künstlern gemacht haben, 5, 6 etwas bekanntere Künstler sind in der Zeitschrift Monopol genannt. Es sind aber, glaube ich, über fast 2 Dutzend insgesamt, enthalten keine Wahlslogans. Sie werben nicht für bestimmte Kandidaten. Sie enthalten auch keine Warnungen, sondern sie sollen anregen zu Demokratiefesten, kostenlose Kunst verbreiten und Appetit aufs Wählen machen.
Ja, das ist richtig. Also es geht darum, dass wir eben auf die Wahl aufmerksam machen wollen, die Wahl ins Bewusstsein der Menschen, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum holen wollen, die Leute einfach zum Wahlen anregen wollen und auch Lust aufs Wählen machen wollen, eben durch eben feste, bunte, künstlerische Plakate. Und auch Teilhabe von Initiativen im ländlichen Raum, also die auch selber Plakate gestalten können, die eben diese Feste veranstalten, die einfach bei dieser ganzen Organisation von Anfang an auch mit einbezogen waren. Also die Idee ist nicht einfach nur von Künstlerinnen hier aus Leipzig entstanden, sondern waren ganz, ganz viele Initiativen daran beteiligt, diese Idee zu entwickeln.
Warum? Weil die Wahlbeteiligung beim letzten Mal so gering war oder weil sie einen Rechtsruck fürchten oder sind es noch andere Gründe?
Es gibt die Theorie, dass je höher die Wahlbeteiligung, desto geringer die Vorteile für die rechten Parteien ausfallen, beziehungsweise die AfD. Und daher wollen wir eben die Wahlbeteiligung möglichst erhöhen und natürlich auch in gerade bei jungen Menschen, bei der Europawahl ist es ja so, dass erstmals auch 16-Jährige wählen können, eben durch eben diese künstlerischen Plakate auch die Lust am Wählen zu schüren, sage ich mal.
Es gibt natürlich auch, das ist keine Theorie, sondern reine Empirie, die Erfahrung, dass gerade bei Europawahlen die Neigung, extrem zu wählen, verbreiteter ist, also die sogenannte Denkzettelwahl, ne?
Da scheiden sich, glaube ich, so ein bisschen die Geister. Wir hatten das Gefühl, eben auch im Dialog mit den Initiativen, dass man einfach was machen muss und irgendwie die Dinge auch in die Hand nehmen muss. Und da kam uns irgendwie diese Animation zum Wählen eigentlich als eine Aktion vor, die in der man auch größere Institutionen zum Beispiel einbeziehen kann. Also die Museen hier in Leipzig und Dresden unterstützen das Ganze auch, und wir schreiben, auf unserer Website ist auch zu lesen, dass es natürlich um eine sehr weltoffene Anschauung der Wahl geht, also beziehungsweise, dass wir natürlich zu einem sehr weltoffenen, bunten Wählen anregen wollen, und ich glaube, dass die Leute, die wir ansprechen wollen, unsere Message da unterschwellig auch verstehen.
Herr Schill, lassen Sie uns über Kunst reden. Ich kann, habe ich gelesen, das kostenlos ausdrucken und aufhängen. Das heißt, ich könnte mir auch Ihr Plakatmotiv, wenn ich einen ausreichend großen Drucker hätte, entsprechend groß ausdrucken, richtig?
Richtig, genau. Ja, das ist freigestellt, genau.
Was ist das für ein Plakatmotiv? Ich sag's mal sehr unkünstlerisch. In blau und roten Tönen eine Art kubistische Aufsicht auf Straßenzüge einer Stadt. Ohne Menschen. Ein bisschen sieht's aus wie geklebte Glasplättchen oder Klebestreifen. Wie kam es zu dem Motiv?
Die Idee hinter dem Motiv war eigentlich eine Ansicht auf eine, beziehungsweise auf verschiedene kleinere Städte, die ich im Hinterkopf hatte, die ich auch zum Teil als Fotografie als Vorlage hatte. Die Idee ist eigentlich, dass es eben eine kleinere Stadt ist, die sich in einer Transformation befindet. Also, die sich malerisch auflöst. Man kann das Ganze auch naturalistischer sehen. Also man könnte auch so eine Art Überschwemmung oder sowas erkennen, was man auf verschiedene Arten natürlich deuten kann. Also man kann das als ein Unglück ansehen. Man kann es aber auch als eine Chance ansehen, quasi als die Auflösung von festgefahrenen Strukturen zum Beispiel. Und es gibt Elemente, die, also das Bild heißt, das heißt Flyer, die in der Luft schweben, die sowas wie Flugblätter sein könnten, die eben ja zur Wahl anregen könnten, um eben an dieser Transformation teilzuhaben.
Da sind nämlich so, wie Sie gerade sagen, es sieht so aus, als kämen aus der Luft Flugblätter, so ein bisschen wie bei der Sophie Scholl-Aktion. Kann man mit ein bisschen Fantasie jedenfalls meinen, ne?
Genau, also es ist natürlich, es fällt mir auch mal ein bisschen schwer, das selber so zu interpretieren. Ich möchte natürlich, wie in meiner Kunst sonst auch, einen sehr offenen Raum schaffen, wo der Betrachter eben sich selber finden kann und auch selber Ideen dazu entwickeln kann oder selber Deutungen. Und das ist jetzt nur ein Angebot von mir.
Herr Schill, knüpfen Sie an klassische Dinge an, wie Aktivierung klassischer Plakatkunst oder expressionistischer Plakatkunst, die ja auch mit Brücke und Expressionismus seine Ursprünge in Dresden und Berlin und so weiter hat? Oder ist das sozusagen nur zufällig?
Das ist eher zufällig tatsächlich, weil wir ja auch keine explizite Künstlergruppe sind, sondern es sind aus unterschiedlichen Bereichen ja Künstlerinnen dabei. Auch zum Beispiel ein Kindermagazin, was von der Galerie für zeitgenössische Kunst hier ins Leben gerufen wird, wo eben Kinder und Jugendliche auch ein Plakat gestaltet haben. Wir wollen eigentlich auch, das ist ja ein fortschreitender Prozess, wir wollen auch im Laufe dieses Jahres Menschen im ländlichen Raum dazu animieren, selber ein Plakat zu gestalten. Insofern ist das ein bisschen unterschiedlich, und man muss sagen, dass eben am Anfang nicht die Kunst stand, sondern eben diese Idee zur Wahl zu animieren, also die Motivation vielleicht eine andere war.
Unter dem schönen Slogan, du hast eine schöne Stimme.
Richtig, genau. Mhm. Das war auch eigentlich die Idee für diesen Hashtag am Anfang, mach dein Kreuz. Und wir haben uns dann aber für Macht ein Kreuz entschieden, weil das doch so ein bisschen direkter und vielleicht auch ein bisschen offensiver ist.
Sie haben keine Furcht davor, die Falschen anzusprechen?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich glaube, dass bei vielen Motiven und wie das Ganze präsentiert ist, da auch, dass wir schon die richtigen Leute treffen. Aber wie gesagt, es ist einfach eine Animation, wählen zu gehen und da stehen wir auch hinter, dass es nicht für alle gilt. Ja.
Es gibt ja Wahlaufrufe, die richten sich sozusagen aus so einem staatstheoretischen Grund an die Bürger und sagen, der Urnengang, also die physische Wahl, wir reden in Zeiten, wo Briefwahl stark ist, das ist ein ganz wichtiger Wahlakt. Sie rufen ausdrücklich zu Demokratiefesten auf. Ist da so ein bisschen, auch ein kleines bisschen Sympathiegedanke dabei?
Da wir natürlich sehr viele junge Menschen auch ansprechen wollen, ist da sicherlich auch ein Partygedanke dahinter. Also es gibt ja ein Angebot, also wir machen auf der Website ja auch das Angebot, quasi DJs einzuladen, die sich bereitstellen oder Konzerte zu machen. Es gibt Bands, es gibt Leute, die Technik anbieten, natürlich auch eben Technik für Partys oder für Musik. Aber es ist, glaube ich, nicht... Das ist nicht der primäre Gedanke natürlich. Der primäre Gedanke ist, glaube ich, dass man irgendwie einfach Leute zusammenführt und ähnlich wie durch die visuellen künstlerischen Plakate eben durch Musik, durch Lesungen, durch DJs, durch Bands, die Leute zusammenzubringen und ein positives Bild der Wahl abzugeben.
Der Leipziger Künstler David Schnell zur Hashtag Mach dein Kreuz, eine Kunstaktion für mehr Wahlbeteiligung in Sachsen. Der Osten Deutschlands hat nicht nur zwei Diktaturen erlebt, sondern hat auch eine wenig bekannte Demokratiegeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Denen mitzuwirken versagt war. Ostdeutsche Demokraten im Widerstand, so heißt die Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung, zurzeit im Schöneberger Rathaus zu sehen. Das frühe Engagement ostdeutscher Demokraten, die kurz nach dem Krieg, die nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone für Freiheit und Demokratie sich einsetzten, ist so gut wie unbekannt. Das will diese Ausstellung jetzt im Jahr des Grundgesetzjubiläums ändern. Und darüber berichtet Christoph Richter.
Man hat mich angeklagt, ich hätte Spionage betrieben.
Erzählt der heute 95-jährige Jochen Stern. 1947 wurde er vom NKWD, von Stalins allmächtigen Terrorgeheimdienst, wegen fadenscheiniger Vorwürfe verhaftet. Zudem war Stern Mitglied der LDP, der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands. Das hat die Sowjets in Rage gebracht, erzählt Stern, dass er kein Kommunist wurde, sondern in die 1945 gegründete LDP eintrat. Eine ostdeutsche liberale Partei, die schon vor der Gründung der DDR genötigt wird, sich dem SED-Regime zu unterwerfen. 1948 wurde Jochen Stern zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, kam ins berüchtigte gelbe Elend, das Zuchthaus Bautzen. Nach 6 Jahren Haft wurde er 1954 amnestiert und in den Westen entlassen.
Ich wurde rehabilitiert durch die Russen im Jahr 1996.
Die Ausstellung will 30 Demokratinnen und Demokraten der ersten Stunde, wie etwa Jochen Stern, ein Gesicht geben. Projektleiterin ist neben Kurator Alexander Frese Anna Kaminski von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Ich finde, dass es unglaublich wichtig ist, daran zu erinnern, dass es im Osten trotz dieser hohen Gefahren immer wieder Menschen gegeben hat, die sich für das, was wir mittlerweile für völlig normal halten, eingesetzt haben. Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Auch da muss man ja schon auch sehr große Fragen stellen, wie es eigentlich möglich sein kann, dass diese Menschen so in Vergessenheit geraten sind.
Die SED-Propaganda und das von ihr verordnete Schweigen über die Demokraten der ersten Stunde in Ostdeutschland wirkt bis heute. Die Ausstellung versucht, das aufzubrechen.
Und wir haben hier zum Beispiel das tragische Beispiel des Oberbürgermeister-Ehepaars Köhler hier aus Potsdam in der Ausstellung.
Erwin und Charlotte Köhler gründeten 1945 die CDU in Potsdam. Wegen ihrer Kritik am SED-Regime werden sie 1950 verhaftet. Die Sowjets verurteilt sie zum Tode wegen Spionage, kontrarevolutionärer Agitation und Propaganda. 1951 werden beide hingerichtet. Deren Geschichte ist bis heute in der breiten Öffentlichkeit so gut wie unbekannt. Die Schau ist aber auch an die Menschen im Westen gerichtet und will zeigen, dass auch der Osten eine Demokratiegeschichte hat. Sie will eine Leerstelle füllen, dafür sensibilisieren, dass die Menschen in Ostdeutschland gar ihr Leben riskierten, wenn sie sich für demokratische Werte einsetzten. Ganz im Gegenteil zum Westen, wo Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit seit 1949 selbstverständlich waren. Mit dem Titel der Ausstellung, denen mitzuwirken versagt war, erinnert man an die ursprüngliche Präambel des Grundgesetzes. Die Verfasser haben 1949 ganz explizit die Ostdeutschen hinter dem Eisernen Vorhang mit in den Blick genommen. Also denen, wie es hieß, mitzuwirken versagt war. In diesem Zusammenhang wird auch an den Thüringer Sozialdemokraten Hermann Brill erinnert, ein Verfolgter des NS-Regimes. Nach der Befreiung setzten ihn die Amerikaner als ersten Thüringer Regierungspräsidenten ein. Als die Sowjets Thüringen übernehmen, wird er abgesetzt, verhaftet, Brill kann fliehen. 1948 ist er Teilnehmer des Verfassungskonvents am Herrenchiemsee und arbeitet als gebürtiger Ostdeutscher am Grundgesetz mit.
Diese Ausstellung belegt sehr gut diesen Ausspruch von Walter Ulbricht von 1945, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand halten. Und wir wollen natürlich auch aus heutiger Sicht sensibilisieren und deutlich machen, dass das, was nach 1945 in der sowjetisch besetzten Zone im östlichen Teil Deutschlands begonnen hat, das war kein demokratischer Neuanfang, das war die Installierung einer neuen Diktatur.
So Anna Kaminski von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Ausstellung erschließt sich nicht auf die Schnelle. Man muss sich dafür Zeit nehmen. Die Geschichten der Frauen und Männer werden auf 30 Tafeln bild- und wortreich erläutert. Hörstationen oder dergleichen gibt es nicht. Stattdessen weisen QR-Codes auf weitere Informationen hin. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Ausstellung nur einen kursorischen Einstieg liefert zum Leben und Wirken ostdeutscher Demokratinnen und Demokraten der frühen Nachkriegszeit. Mehr inhaltliche Tiefe ist dringend nötig, weshalb die Schau nur ein Anfang sein kann.
Die Ausstellung wurde am Donnerstag in Potsdam eröffnet, am Freitag dann in Berlin. Ein Beitrag von Christoph Richter war das. Hier fehlen die Kulturmeldungen. Henning Hubert hat sie und er beginnt mit Neuigkeiten zur Richard-Wagner-Pflege.
Und das gleich zweimal. Der Förderverein der Bayreuther Festspiele hat heute auf seiner Kuratoriumssitzung in Berlin beschlossen, seine Anteile an der Festspiel GmbH von 29% auf 15% annähernd zu halbieren. Grund sind sinkende Spendeneinnahmen. Wer die entstandene Lücke von ca. 1,5 Millionen Euro auffüllen wird, ist offen. Die weiteren Gesellschafter der Richard-Wagner-Festspiele, Bund, Freistaat Bayern und Stadt Bayreuth, werden nach Angaben des Vereinsvorsitzenden der Freunde von Waldenfels gegenüber der dpa noch detailliert über den Beschluss informiert werden. Bayern will laut eigener Ankündigung die fehlende Summe ausgleichen, wenn der Bund mitzieht. Jetzt nach Erl. Star-Tenor Jonas Kaufmann wird sich in seiner ersten Saison als Intendant der Tiroler Festspiele selbst auf die Bühne stellen. Er kündigte gestern an, neben dem Siegmund auch die Titelrolle in Wagners Parsifal zu singen, der künftig immer zu Ostern in Erl gegeben werden soll. Kaufmann sagte, ein Teil seines Auftrags sei es, das Haus zu füllen. Und er habe das Glück, fast immer vor ausverkauftem Haus zu singen. Das Festival in Erl hatte Jonas Kaufmann engagiert, um sichtbarer zu werden. Am 1. Mai beginnen die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Das Festival ist diesmal vom Krieg im Nahen Osten überschattet. Einige arabische Filmemacher hatten im Vorfeld ihre Beiträge zurückgezogen und zum Boykott aufgerufen. Grund war eine eindeutige Solidaritätsbekundung mit Israel nach den Anschlägen vom 7. Oktober durch Festivalleiter Lars-Henrik Gass. Auch wenn Oberhausen wieder eine riesige Auswahl bietet, die Kurzfilmtage mussten umplanen, weil 20% der eingereichten Filme kurzzeitig zurückgezogen wurden. Dazu Lars-Henrik Gass gegenüber Deutschlandfunk Kultur.
Da gibt es natürlich auch einen Druck in dieser Szene untereinander. Also wenn ein Verleih teilnimmt, muss er sich ja auch den anderen gegenüber rechtfertigen, beziehungsweise den Filmemachern und Filmemacherinnen gegenüber, die in diesem Verleih sich vertreten fühlen oder faktisch vertreten sind. Und zum anderen gibt es den Bereich der Absagen in den Wettbewerben. Die hielten sich Gott sei Dank doch in geringem Umfang. Und das ist ja mehr oder weniger dann eine handwerkliche Frage. Man besetzt einfach andere Filme nach.
Gass hat auch eine Erklärung für dieses gegenwärtige Boykottklima in seiner Szene. Ein sehr starker Konformitätsdruck im geisteswissenschaftlichen und im Kulturbereich und dazu das Phänomen, dass Kunst politisiert werde. Und der wichtigste britische Literaturpreis für Romane, der Booker Prize, soll über eine Namensänderung nachdenken. Das fordert Radiomoderator Richie Brave, dessen Vorfahren versklavt wurden. Die Bookers waren im 19. Jahrhundert Sklavenhalter. Ausgelöst wurde die Forderung durch einen Text auf der Webseite des Preises. Der beschreibt die Booker-Brüder als Manager von fast 200 versklavten Menschen. Brave sagte dem Guardian, die Bookers hätten seine Familie nicht verwaltet, sie hätten sie versklavt.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Henning Hubert. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Sie berichten natürlich über den FDP-Bundesparteitag. Dies nur ein Thema dort. Für Interesse an Kultur heute dankt Michael Köhler. Ihnen einen guten Tag.